Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Energiezukunft. Mein Name ist Uli Janischka, ich bin neu bei der Stiftung Energie und Klimaschutz und meine Aufgabe ist es heute, Katharina Klein und Holger Schäfer zu vertreten, wenn wir uns einem Bereich zuwenden, der für die Erreichung der deutschen Klimaziele entscheidend ist, dem Gebäudesektor. Rund 35-40% des Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf Gebäude. Doch energetische Sanierungen kommen nur schleppend voran, Baukosten steigen und der Druck durch CO2-Preise nimmt zu. Wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Welche Strategien funktionieren wirklich und was bedeutet das all das für Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter und die Wohnungswirtschaft? Dazu spreche ich heute mit einem der führenden Experten auf diesem Gebiet, Dr. Christoph Holzmann.
Hallo.
Christoph, du bist Mitglied der Geschäftsführung des Startups Unensa, das sich auf energetische Sanierung und Dekarbonisierung von Wohngebäuden spezialisiert hat. Du bist Betriebswirt und warst in Top-Positionen der Immobilien- und Kapitalmarktbranche tätig. Wie kam es dazu und was fasziniert dich an diesem Berufsfeld?
Ja, also erstmal schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr. Wie kam es dazu? Das ist ganz interessant. Bei uns gibt es relativ viele Leute, die familiär vorgeprägt sind. Bei mir war meine Mutter Mitglied der ersten Stunde von Greenpeace Anfang der 80er und da haben wir schon relativ viel immer versucht, irgendwie Dinge zumindest uns bewusst zu machen, teilweise auch zu verändern und das hat irgendwie geprägt. Ich bin dann BWLer geworden, das war für meine Mutter erstmal ein erster Rückschlag. Ich bin dann auch zu einer großen Bank gegangen, das war für sie der zweite Rückschlag. Aber ich habe in dem Sinne dieses Thema, dass ich irgendwo was bewegen will in der Welt, das habe ich eigentlich immer mit mir herumgetragen und habe es jetzt eben am Ende nochmal gesagt, ich mach's jetzt mal. Und das kam eben tatsächlich, nachdem ich beim großen Konzern war. Ich habe dann danach nochmal Technologie studiert, ein Jahr, jetzt auch in den USA und bin dann jetzt hier bei Unensa eingestiegen am 1.10.25 und seitdem bewegen da wieder ein zunehmend großes Rad und das muss ich sagen, macht ziemlich viel Spaß. Also, und wie so oft im Leben muss man auch sagen, das sind manchmal auch die Zufälle, die es möglich machen. Hier hat uns zusammengebracht der Schwager des Gründers und das ist eben ein alter Freund von mir aus der Bankzeit. Also von da aus hat auch da die Bankzeit sogar ihr Gutes gehabt am Ende. Auch wenn ich sie tatsächlich auch irgendwie genossen habe, fachlich.
Das kann ich mir gut nachvollziehen. Letzten Endes, am Ende dreht es sich alles doch ums Geld und wie man das vernünftig einsetzt. Und insofern ist es eine sehr spannende Karriere, die du da hingelegt hast. Ich kenne das tatsächlich auch von einigen Bankern, die sich dann in diesem Bereich jetzt der Energieversorgung und drumherum in dem Klimaschutz tummeln. Und ich persönlich muss auch sagen, diese Kompetenz können wir da sehr gut brauchen. Am Ende muss es sich nämlich immer auch ein Stück weit rechnen, sonst kommt man damit nicht durch die Tür. Deswegen sind wir gleich bei dem richtigen Thema. Du hast gesagt, Unensa. Ich musste ein paar Mal üben und am Anfang habe ich nur Ensa gesagt, weil ich dieses Und irgendwie dachte, das wäre ein Tippfehler. Aber wie kommt es zu diesem Namen?
Das hat mit unserer Schwester zu tun. Wir sind ein Spin-off aus dem großen Architekturbüro und das hat sich irgendwann mal einen neuen Namen gegeben, nämlich Und Mika. Und die Idee war, dass man, wenn man sich am Telefon meldet, dass man zum Beispiel sagt, Christoph Holzmann und Mika, das klingt schon mal wie eine Partnerschaft, wie eine Gemeinschaft, aber auch so der Kunde und Mika. Und das ist einfach ein Teil unserer Kernwerte, dass wir eben sagen, wir arbeiten gemeinschaftlich, wir arbeiten auf Augenhöhe, wir arbeiten zusammen und zusammen schaffen wir Dinge. Mhm. Und das haben wir eben einfach übernommen in und Ensa hinein. Ensa steht für energetische Sanierung. Und das ist so ein bisschen dieses Unzeichen, ist für uns so ein bisschen ja so ein Teil unserer Identität. Hat irgendwie bei den sozialen Medien nicht immer dann den leichtesten Weg, weil mit dem Unzeichen irgendwie fängt irgendwie nicht viel an. Aber grundsätzlich ist das eben, wer wir sind.
Ja. Genau. Hashtag und Ensa. Ja. Super. Nee, aber vielen Dank für die Aufklärung. Dann weiß ich da jetzt schon Bescheid. Sag doch mal so diese typische Frage, was ist denn Ihr Business Case? Was macht euch einzigartig?
Das sind, glaube ich, ein paar Punkte, aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also wir sind erstmal, haben wir hier eine Aufgabe, die ist sehr komplex, die hat viele Schnittstellen, viele Teilnehmer und das ist eben für den Eigentümer meistens ein Problem. Der muss mit 20 oder mehr Parteien im Lauf der energetischen Sanierung sich auseinandersetzen. Und das ist eben zeitaufwendig, das ist auch fachlich anfordernd und das hat Ineffizienzen. Und jetzt sind wir eben der One-Stop-Shop. Wir haben fast alle Teile integriert bei uns im Unternehmen, der eben von Anfang, also Analyse, was muss man tun, bis Umsetzung, Steuerung der Baufirma am Ende, der eben alles selbst machen kann. Und der Augeneigentümer kann praktisch uns den Auftrag geben und wir metern das innerhalb von 12, 14 Monaten halt durch. Danach hat man eben Mehrfamilienhaus einfach fertig und ist damit eben gerüstet für die Zukunft. Und das machen wir eben in einer Art, die halt effizient ist, wo wir eben viele Schnittmengen, Verluste einfach ausgebügelt haben, die halt sehr belastbar ist, weil wir kommen eben aus diesem Architekturbüro ursprünglich und wir haben diesen Ingenieurshintergrund. Und das unterscheidet uns eben auch nochmal ganz stark von vielen Marktteilnehmern da draußen, die eben aus der Technologie kommen. Und wir glauben, Technologie ist gut, Digitalisierung ist irgendwie immer praktisch. Aber wichtig ist eben, dass man dieses Vertrauen genießt, dass man eben genau weiß, was am Ende rauskommt und zu welchen Kosten. Und das können wir halt sehr belastbar einschätzen.
Kann man sagen, dass ihr sowas wie der Systemintegrator im Kleinen seid?
Ja, also ich würde sagen, das sind wir schon. Man muss, glaube ich, unterscheiden. Es gibt noch andere valide Ansätze, zum Beispiel serielles Bauen, wo man Teile vorfertigt. Ja. Wo ich auch sage, ich bin auch ein großer Fan von unserem Wettbewerb, weil wir sagen, wir haben alle da eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und wir haben eben einen anderen Weg jetzt gewählt. Wir sind breiter aufgestellt und serielles Bauen klappt nur bei spezifischen Bauen oder Bauten. Und wir machen eben im Mehrfamilienbereich alles. Und das machen wir eben auf eine sehr integrierte Art und Weise. Also von da aus Integrator schon. Ich würde es nur nicht eben sagen, dass es das Beste ist. Ich finde irgendwie, das ist halt ein wichtiges und funktionierendes System. Andere Systeme funktionieren aber auch. Ne?
Ja, ich glaube, wir kommen ja auch nachher nochmal dazu, was so die besonderen Anforderungen sind an diesen Gebäudebereich. Aber was man sagen kann, allein wenn man in zum Beispiel Karlsruhe durch die Innenstadt geht, kein Haus ähnelt dem anderen.
Das stimmt.
Und insofern ist es gut, wenn es da mehrere Anbieter gibt. Und Wettbewerb ist sowieso immer gut. Man kann davon auch nur lernen von den Wettbewerbern.
Unbedingt.
Wir fangen vielleicht nochmal von vorne an und landen beim Klimaschutz. Und wir haben ja viel über in der politischen Diskussion, hören wir da über Klimaziele, die verfehlt werden. Der Gebäudesektor ist dann immer der erste, der genannt wird neben dem Verkehr. Er hat natürlich auch ein großes Einsparpotenzial. Aber was sind tatsächlich die großen Herausforderungen? Warum ist es so schwierig in Deutschland, diesen Gebäudesektor anders als den Industrie- oder vielleicht auch den Energiesektor da in die Klimazielerreichung zu bringen?
Das ist jetzt tatsächlich eine sehr große Frage. Also erstmal grundsätzlich, wenn wir uns der Sache nähern, Immobilien, du hast es gerade selbst gesagt, sind sehr heterogen, sehr unterschiedlich. Es gibt da verschiedene Altersklassen, es gibt damit dann verschiedene Eigentümerstrukturen, verschiedene auch Investorenziele, je nachdem, was für ein Eigentümer man hat. Und das ist so, glaube ich, dann hat man unterschiedliche Mieterstrukturen, da auch teilweise unterschiedliche Gesetzgebungen, die maßgeblich sind. Das ist, glaube ich, erstmal so ein Grundfaktor, der gilt immer für die Immobilienbranche. Die Immobilienbranche tut sich ja ganz oft mit breiten Veränderungen schwer, auch Digitalisierung. Dann ist es eine sehr fragmentierte Landschaft. Das, wenn man zum Beispiel jetzt eine gewisse Industrie hat und sagt, die ist ein Problem und da müssen wir ran, dann kann man vielleicht sagen, mit 20, 30 Parteien kann man da irgendwie diese Industrie bewegen. Aber im Immobilienbereich müsste man mit Zehntausenden von Parteien im Prinzip sich bewegen, um wirklich konzertiert halt voranzugehen. Das wäre das eine. Das zweite ist, in Deutschland haben wir vielleicht auch immer einen sehr großen Anspruch an das Vorangehen. Also im Sinne von, wir sind die, die am meisten bewegen, die am ambitioniertesten vorangehen, in Europa vielleicht auch. Und das ist dann ein bisschen eine soziale Frage, aber auch eine gesellschaftliche Frage. Wenn ich vielleicht noch eine nächste Tür aufmachen kann, das Ganze ist ja im Prinzip Veränderungsmanagement. Und Veränderungsmanagement, das hat immer sehr mit einer Einzelfallentscheidung zu tun. Jeder Eigentümer muss für sich entscheiden, ob das für ihn Vorteile bringt oder nicht. Und wenn das nicht gut kommuniziert wird, was die Vorteile sind oder auch die Erfordernisse, dann sieht man eben nur den Kostendruck, den man jetzt am Anfang hat. Und da haben wir, glaube ich, keinen guten Job gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, das genau zu erklären, was wir hier tun, warum das wichtig ist, dass es auch für jeden Einzelnen halt gut ist. Und das wurde denn auch in der letzten Koalition oft auch, glaube ich, durch die Presse ein bisschen genutzt als Plattform, sich selbst zu profilieren, dass man gesagt hat, hier wird bevormundet und ganz furchtbar. Ja. Und dann hat man plötzlich für den Einzelnen nicht nur das Gefühl, dem hat man nicht das Gefühl gegeben, dass er viel Geld ausgeben muss, sondern dass man ihm auch jetzt das Geld aus der Tasche reißt und dass er dafür einen unsicheren Nutzen hat. Und das ist dann eine blöde Gemengelage. Erstmal Immobilienbranche, kompliziert. Zweitens, dass wir halt hier irgendwo versuchen müssen, den Einzelnen mitzunehmen. Und das hat eben nicht so gut funktioniert, ne?
Ja, also ich kenne es aus der eigenen Erfahrung raus. Ich war 2010 in Brüssel, habe ich angefangen zu arbeiten. Und da war auch die Energieeffizienzrichtlinie die erste Richtlinie, die ich damit verfolgt habe. Und seitdem war schon immer das Thema, wie saniere ich Gebäude?
Ja.
Und ein großer Faktor ist natürlich, dass es Individuen sind, die die Investitionsentscheidungen treffen müssen.
Genau.
Und da merke ich schon, hat sich in den letzten 15 Jahren natürlich auch das Bewusstsein für Klimathemen deutlich verändert. Die Menschen wollen mehr machen.
Mhm, das stimmt.
Würdest du auch so sehen, ne?
Durchaus hat sich's verbessert graduell. Wir sind noch nicht so, dass wir sagen, wir haken uns alle unter und laufen in dieselbe Richtung, aber dass man sagt, ja, klar, das ist ein gutes Thema, das ist ein wichtiges Thema, das ist keine Frage.
Ja. Also genau dieses Mindset und dann natürlich auch dann der Zeitpunkt, wann muss ich denn sanieren? Wie ist das denn so bei Gebäuden? Das sind ja alles Bestandsgebäude. Kann man sagen, dass der standardisiert ist, so nach so und so vielen Jahren, oder ist es auch immer eigentlich eine Entscheidung, wenn man auszieht, dann saniert man?
Ja, das würde ich sagen, ist, glaube ich, im Gewerbeimmobilienbereich eher ein Thema, dass man die Gebäude nicht gut anfassen kann, während die Mieter drin sind. Da bietet sich teilweise schon an, dass man versucht, dann mit dem Mieterwechsel immer was zu machen. Im Wohnbereich hängt es ein bisschen davon ab, mit welcher Substanz arbeitet man. Es gibt ja Gesellschaften, auch irgendwie öffentliche Gesellschaften, die haben teilweise Bestände, die sind fast alle also älter als 1960 oder teilweise sogar als 1950. Das sind natürlich dann Bestände, die sind auch tatsächlich, da muss man immer ein bisschen abwägen. Auf der ersten Ebene sagt man, okay, die müssen jetzt angefasst werden, weil die alt sind. Dann sagt man, oh, da sind aber auch Leute drin, die haben vielleicht auch dann nicht so hohe Mieten. Und wenn man da irgendwie noch jetzt irgendwo versucht, auf den Mieter was umzulegen, da muss man immer genau aufpassen, was ist auch sozial fair. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt bei der Nachhaltigkeit. Und dann muss man aber auch gucken, ist es sozial fair, die heizen zu lassen, und ein Großteil der Heizlast geht einfach durch die Wand nach draußen. Das muss man auch mal ein bisschen abwägen. Was ist eigentlich wirklich, an welcher Stelle ist halt Fairness irgendwie auch gegeben? Und dann wird man oft in der Presse immer nur einseitig darstellen, ah, guck mal, jetzt wollen sie die Miete erhöhen, aber dass da vielleicht die Nebenkosten sinken dafür, das ist ja ein ganz anderer Punkt. Oder dass man sagt, man spart sich die CO2-Steuer der Zukunft, das ist ja auch ein eigener Punkt. Das sind ja Punkte, darum macht es auch das komplex. Also wir sind eben auch da betriebswirtschaftlich sehr drauf ausgerichtet, das alles eben gegeneinander abzuwägen, auch immer an den Zielen des Investors abzuwägen. Weil manche haben eben das Ziel zu sagen, die Miete fassen wir nie wieder an. Das ist nicht unser Auftrag. Wir sind eine staatliche Gesellschaft. Und ja. Unser Auftrag ist eben hier halt praktisch das Bestmögliche zu machen unter der Nebenbedingung. Und dann gucken wir eben, was halt möglich ist und was eben auch für den einzelnen Investor sich rechnet. Ne?
Also kann ich an der Stelle sagen, ist es genauso individuell, wie Leute auf diese Herausforderung der Sanierung reagieren, genauso wie das Gebäude individuell ist, kann man sozusagen, ne?
Ja, ich würde sagen, man kann es schon sagen, es gibt gewisse Typen von Situationen. Mhm. Und wenn man jetzt eine städtische Wohnungsbaugesellschaft ist, dann hat man eine gewisse Ausgangslage, gewisse Gesetze, die eben auch, und politische Strömungen, die sehr nah dran sind. Wenn man jetzt ein Fondsunternehmen ist, hat man eine ganz andere gesetzliche Grundlage, die eben dann durch EU-Taxonomie bestimmt wird zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt ein Privatanleger ist oder ein Family Office, die sagen, wir haben hier einfach als Generationenvermögen einfach gewisse Immobilienbestände im Laufe der Zeit aufgebaut. Die haben wieder eine andere Situation, weil die dann eben auch sehr langfristig denken und sagen, okay, was ist auch unsere Verantwortung häufig? Mhm. Die haben dann weniger Gesetze, die direkt reinregieren, aber so ein bisschen so ein Eigenanspruch auch. Und dann gibt's natürlich die vielen privaten Eigentümer, und die haben natürlich, da wird's dann sehr unterschiedlich, wenn man sagt, okay, wer befindet sich jetzt gerade in welcher Branche? In welcher Branche ist die Wirtschaft gerade wie? Was kann man sich leisten? Das sind ja alles Themen, nicht? Also von da aus, wenn man sagt, die Profi-Anleger kann man, glaube ich, klar klassifizieren. Und bei den Privatanlegern ist es sehr bunt, und das hängt auch wieder von den Regionen ab. Wenn man jetzt in Wolfsburg ist, dann hat man da vielleicht auch Sorgen vor der Zukunft irgendwie, in anderen Städten vielleicht nicht so stark. Also das ist, glaube ich, alles immer eine Frage des Einzelnen, ja.
Spannend. Die Politik hat ja sehr stark über dieses Thema Sanierung diskutiert, immer wieder sehr stark darüber. Mhm. Wenn du jetzt die Landesregierung Baden-Württemberg als Kunden gewinnen würdest, ja, was würdest du ihnen denn raten?
Naja, ist ein bisschen die Frage, was ist das Ziel? Woran wollen Sie es messen? Wollen Sie sagen, wir wollen hier einen durchschnittlichen Standard heben, dass man sagt, man will im Durchschnitt vielleicht ein C oder ein B haben in der Energieeffizienz, oder will man fertig sein zu einem gewissen Jahr und sagen, dann muss irgendwie alles auf B oder A sein, oder sagt man hat ein gewisses Volumen an Geld, was man jetzt investieren will? Dann ist natürlich die Frage, was kann man damit am meisten bewirken? Dann ist der zeitliche Faktor vielleicht gar nicht so wichtig, sondern wann kriegt man irgendwie, oder welche, was die Maximalwirkung, die man damit erzielt?
Ja.
Das ist immer ein bisschen die Frage. Also ich kenne das Programm nicht so gut, muss ich sagen. Ich kenne jetzt die Berliner Situation ein bisschen besser, weil wir eben da auch sitzen. Da ist oft immer die Frage auch, was ist Presse? Was ist auch ein bisschen irgendwie Stimmung? Und was ist wirklich dann auch Realität?
Ja.
Und wenn es jetzt eine sehr entschlossene Regierung gibt, die sagt, nein, wir haben da auch irgendwie einiges an Mitteln, was wir investieren wollen, ist das super. Dann würde ich sagen, wir müssen gucken, dass wir eben anfangen, möglichst schnell Effekte zu erzielen, bevor halt irgendwie CO2-Steuer entsteht, bevor halt Baukosten irgendwie vielleicht auch nochmal hochgehen durch den Iran-Krieg oder ähnliche Dinge, bevor vielleicht Förderungen auslaufen. Das ist ja oft auch eine Frage von ganz regionalen Förderungen. Das hängt natürlich dann auch wieder an dem, was die Regierung halt gerade regional plant. Und da würde ich sagen, wir müssen dringend Tempo machen. Das sage ich aber auch schon seit Jahren, habe ich auch in meinem letzten Job im Konzern gesagt, da war ich teilweise auch für Nachhaltigkeit zuständig. Mhm. Wir haben hier einfach einen engen Zeitpfad, sind viel zu spät dran und wir machen viel zu wenig. Und das ist individuell aus jeder einzelnen Sicht total richtig. Jeder trifft für sich immer die beste Entscheidung. Aber was in Summe rauskommt für alle, ist halt nicht gut einfach. Nicht? Das ist nicht gut für uns, ist nicht gut für die nachfolgenden Generationen. Und das ist auch nicht gut einfach irgendwie für als Vorbildfunktion.
Hm. Aber du hast ja angesprochen, dieses Thema, wie kann ich dieses Ziel erreichen, möglichst viel CO2-Einsparungen zu realisieren. Darum geht es ja auch in einer gewissen Zeit, die man sich gibt. Ne? Wir haben ja Baden-Württemberg 2040 als Ziel, Deutschland 2045 und EU 2050. In diesem Zielbereich müssen wir hinkommen. Ja. Ja. Deswegen jetzt vielleicht ganz konkret dann in die energetische Sanierung nochmal reingehen. Welche konkreten Klimaschutzwirkungen kann die energetische Sanierung eigentlich heben? Hast du da vielleicht ein Beispiel?
Also worauf es ankommt, wir müssen immer gucken, eben was. Erstmal ist das Budget, was es gibt, das ist ja bei jedem Investor erstmal definiert. Dann müssen wir gucken, wo steht das Gebäude. Nehmen wir an, wir hätten jetzt ein Gebäude, was einen Status von E hat, also jetzt nicht besonders zukunftsgerichtet aufgestellt ist. Dann muss man eben gucken, was kann man an Maßnahmen tun. Und da gibt es dann Einzelmaßnahmen, die teilweise schon sehr viel bringen. Oft ist es so, dass man eben sagt, ein Heizungsaustausch ist mir oft schon eine gute Sache. Das ist aber jetzt natürlich ein politisch total aufgeladenes Thema.
Ja.
Dann gehe ich mal zum zweiten Punkt, der wichtig ist, die Gebäudehülle, dass man die verbessert. Das liegt ja auf der Hand. Also man hat irgendwie einmal eben eine Heizung, die einen Unterschied macht, aber eben auch, wenn die ganze Heizlast dann durch die Wand nach draußen geht oder durchs Fenster, dann hat jeder davon Nachteile. Ich glaube, das ist mir total nachvollziehbar. Und dann gibt es noch ein paar andere Maßnahmen, eben wo kommt Energie vielleicht auch durch die Kellerdecke durch oder wo kommt sie halt praktisch auch durchs Dach durch. Das sind ja alles so Faktoren, wir können das genau messen. Wir haben da digitale Zwillinge, die wir für jedes Gebäude bauen. Und dann wissen wir genau, wo am meisten Energie in dieser Hülle verloren geht oder auch in dem Gebäude an sich und was man machen muss, um das zu verbessern. Und dann ist eben im Rahmen des Budgets wichtig, dass man die besten Kombinationen von Maßnahmen findet, die dann eben bei einer gegebenen Förderung eben am meisten bewirken. Und das ist dann, hat man zwei Komponenten. Man kann dann sagen, man macht das mit der Dimension des Mieters, dass man da auch irgendwie schaut, okay, was würde vielleicht noch an Mieterhöhung potenziell möglich sein, was man dann immer natürlich gegen die Nebenkostenersparnis stellen muss, gedanklich. Und die entsteht aber nicht beim Eigentümer, sondern die entsteht eben beim Mieter, also kann es sich neutral durchaus aufheben.
Mhm.
Und da muss man schauen, in welcher Kombination von Maßnahmen komme ich bei einer gegebenen Förderung am meisten voran. Und das Ergebnis ist tatsächlich ganz erstaunlich. Also wir haben einzelne Objekte, die kommen um 50% dann voran und sind in der ganzen Energieklasse. Manche kommen eben auch ganz klar dann auf ein A, dass man eben dann halt 70-80% von der Energie hat spart. Und das ist natürlich super. Dann ist nur die Frage am Ende zwei Punkte. Was hat es gekostet eben? Und auch wie sieht's aus am Ende? Weil wenn man dann teilweise da 25 Zentimeter Dämmung nochmal vorne an die Fassade packt, dann sieht man die Fenster von draußen gar nicht mehr. Und dann ist auch die Frage, ob das irgendwie halt auch wieder im Sinne der Lebensqualität ist und ob das nicht dann auch komisch wirkt, wenn man dann durch so eine Fassade von innen rausguckt oder so. Ne?
Ja, aber haben da nicht deine Kollegen aus der und Mika als Architektur, als Architekturbüro gute Ideen dafür auch, dass es dann auch gut aussieht?
Ja, total. Also wir haben tatsächlich Architektur bei uns auch als Kernleistung im Bereich Ensa mit drin. Wir kommen ja aus der Architektur, haben aber auch die Energieberatung bei uns, mir selbst in-house. Wir haben hier Fördermittelberatung, technische Gebäudeausstattung, alles in mir oder Ausrüstung haben wir alles mit drin. Und von da aus, es gibt halt ein paar Dinge, die kann man noch machen, aber ein paar Sachen sehen einfach komisch aus. Also wenn man wirklich eine 25 Zentimeter Dämmung noch vorne an die Fassade ranpackt, dann sieht es einfach nicht gut aus. Da kann man sicherlich das noch irgendwie versuchen, mit gestalterischen Elementen auszustatten. Und das ist okay, wenn man sagt, wir müssen auch hier Prioritäten treffen. Nur da sage ich halt, manchmal ist vielleicht auch dann das Ziel mit einem guten B erstmal irgendwie was zu erreichen, das ist vielleicht schon mal gut. Ja. Das muss nicht alles ein A sein. Nicht? Also wichtig ist ja, dass wir vorankommen in Summe. Und da würde ich sagen, muss man auch pragmatisch sein. Das ist auch mir zu hart, wenn man sagt, alle müssen jetzt sofort auf A gehen, dass man sagt, Hauptsache jeder bewegt sich. Hauptsache wir gehen alle in dieselbe Richtung. Das ist wichtig. Ne?
Ja, ich glaube, diese Flexibilität auch fehlt natürlich der politischen Debatte sowieso. Sie hat natürlich ein anderes Ziel auch, die politische Debatte logischerweise. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft auch für alle diejenigen, die diesen Schritt gehen müssen mit der Sanierung. Es ist nicht eine, das ist eben nicht nur die Wärmepumpe, Punkt, sondern es gibt deutlich mehr Möglichkeiten. Das höre ich jetzt aus deinem Vortrag auch.
Unbedingt. Es gibt da wirklich einen ganzen Maßnahmenkatalog und wir können eben, das ist also, ohne jetzt zu sehr auf uns dazu kommen, aber wir spreizen das eben auf, welche Maßnahme einzeln bringt wie viel, welche Kombination von welchen Maßnahmen bringt wie viel, und da spielen wir eben alle Kombinationen durch und dann kann eben jemand, der uns beauftragt, genau sehen, okay, was bringt mir am meisten, was kostet dann auch irgendwie wie viel, was kann ich dann auch irgendwie fördern, wie viel irgendwie ist das dann auch am Ende in der Energieeffizienz und wie viel CO2-Steuer spare ich am Ende für die nächsten 20 Jahre. Und solche Themen, das simulieren wir alles und dann hat man gleich am Anfang halt eine gute Entscheidungsbasis, ne?
Ja. Wie ist es denn, wenn ich da vielleicht nochmal, würde ich gerne dabei bleiben? Mhm. Ich nehme jetzt hier mal so eine Stadt wie Karlsruhe oder auch Stuttgart, wo es Fernwärme gibt, die ja von einem Versorger dann ausgebaut wird, der einen Investitionsplan hat, die Fernwärme in die Straße legen muss und dann darauf hoffen muss, dass sich dann auch Kunden anschließen. Es gibt ja keinen Zwang, dass sie anschließen müssen. Ja. Die können ja dann auch eine Wärmepumpe trotzdem einbauen, eine Kombination mit Solarthermie machen etc. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, das in 5 bis 10 Jahren erst diesen Fernwärmeanschluss bekommt? Macht es Sinn, vorher zu sanieren? Was sind da, auf dieser Zeitschiene, welche, wenn du es generalisieren kannst, oder welche Ideen hast du da?
Wenn du mir da deine Meinung gleich noch sagst, dann gebe ich dir gerne meine Meinung.
Der hängt immer davon ab, aber wenn ich jetzt ein Haus aus den 70er Jahren habe und eben die Ölheizung noch drin und ich weiß, in 10 Jahren kommt dieser Fernwärmeanschluss, dann ich würde mich ja gerne an dem Großen beteiligen, weil es dann vermutlich dann auch günstiger werden wird. Je mehr Bürger sich an der großen Lösung beteiligen, dann wird's günstiger sozusagen. Aber ich habe eben das Problem der Ölheizung. Da kann ich natürlich brennwerttechnisch nachrüsten vielleicht, um da möglichst viel Effizienz rauszuholen, aber ich möchte ja irgendwie davon wegkommen. Deswegen wäre dann aus meiner Sicht schon die Entscheidung beim Bau erstmal die Sanierung, also sprich die Dämmung zu optimieren.
Unbedingt. Also wir haben teilweise Situationen, wo wir sehen, dass 57% von allen Energieverlusten durch die Hülle entstehen, durch halt irgendwie Fassade und Fenster. Ne? Wenn man das weiß, dass ein größerer Teil des Problems eben einfach aus der Hülle kommt, dann ist das wahnsinnig logisch, damit anzufangen, und ist auch wahnsinnig logisch, wenn man sagt, es gibt hier halt in absehbarer Zeit, und das muss man natürlich dann belastbar wissen, eine gute Lösung, die hier dann auch die Wärme ermöglicht, die ich mir wünsche. Das ist mal die Frage, was für ein Mix ist dann auch in der Fernwärme drin natürlich. Mhm. Dann kann das sein, dass man das eben auch in zwei Teile aufteilt. Ist nicht optimal, weil idealerweise fasst man eben ein Haus auch einmal an, aber das ist durchaus denkbar. Und gerade wenn man auch sagt, ein gewisses Investitionsvolumina, ja, habe ich vielleicht auch nicht irgendwie in Summe gerade, dann macht es vielleicht Sinn, dass man das auch irgendwie halt in verschiedene Phasen unterteilt. Ne?
Ja, und dann, aber das würde jetzt sehr weit ins Technische reingehen, letzter Punkt noch, wie stehst du zu diesen kurzfristigen stromgeführten Maßnahmen, dass man sich irgendwo eine Kälte-Wärmemaschine reinhängt, die dann da arbeitet für einen sehr niedrigen Preis sozusagen? Sind das so Lösungen, die Sinn machen, oder sagt man lieber einmal groß und strukturiert denken?
Ja, also ich würde sagen, das kann im Einzelfall helfen. Ich würde aber trotzdem eher auf einen großen Mix, also auf eine Kombination von Maßnahmen gehen und das einmal das Problem grundsätzlich aus der Welt schaffen, weil das ist ja auch dann so, wenn man es einmal richtig gut anpackt, dann hat man die Thematik einfach nicht mehr. Dann kommt die auch mit der nächsten Gesetzesverschärfung klar und dann mit irgendwelchen CO2-Steuern, die nochmal jetzt irgendwie auch in den nächsten Jahren dann auch mit dem EU-System nochmal irgendwie ganz anders ablaufen werden.
Ja.
Aber das muss eben jeder erstmal einzeln entscheiden, was er auch machen möchte. Und im Einzelfall kann es auch sein, dass irgendwie sowas hilft mir, aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt grundsätzlich als Einzelmaßnahme mir verfolgen würden.
Du hast es gerade schon angesprochen, weitere gesetzgeberische Maßnahmen, CO2-Preise, CO2-Handel, Zertifikatehandel, nationales Zertifikatehandelssystem, europäisches Handelssystem, da kommt ja einiges auf uns zu. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, mit was müssen Eigentümer, Eigentümerinnen, Mieter, Mieterinnen rechnen in der nächsten Zeit?
Ja, also das Was ist die Idee? Die Idee ist, dass man, wenn man die Leute, die eine Energie von einer gewissen Qualität, also fossile Brennstoffe, einspeisen und den Haushalten zur Verfügung stellen, wenn man die eben ja in ein Handelssystem bringt, wo man sagt, die dürfen das nur machen, wenn sie dafür eine Erlaubnis kriegen. Eine Erlaubnis kann man sich kaufen in Form eines Zertifikats, dass man sagt, okay, ich darf hier eine gewisse Menge an Brennstoffen zur Verfügung stellen. Und dann sagt der Anbieter natürlich, gut, das ist jetzt etwas, was ich durchreiche, dadurch mache ich den Brennstoff teurer und das muss der Endverbraucher dann zahlen. Das geht dann weiter eben zum Endverbraucher und dann gibt es halt eine Regelung, Häuser, die sehr ineffizient sind, da sagt man, da muss dann, also jetzt im Wohnbereich, da muss dann halt der Eigentümer einen größeren Teil tragen, weil es ja in seiner Verantwortung, das Haus effizient zu machen, und der Mieter muss dann einen kleineren Teil tragen. Und bei Häusern, die sehr effizient sind, wo der Eigentümer schon viel gemacht hat oder die halt neu sind, da muss der Mieter dann von dem wenigen, was dann noch an CO2 vielleicht an Steuer mit verbraucht wird, das muss er dann halt praktisch irgendwie anteilig stärker mittragen. Das ist eben dieses Emissionshandelssystem. Das heißt, es gibt einen Aufschlag und der muss dann halt verteilt werden im Haus praktisch, in Anführungszeichen. Und jetzt sagt man, dieses System wird über die Jahre teurer. Jetzt gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr eine Auktion, dass man sagt, dieser Preis, der bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage nach dem deutschen System. Und da muss man, das gibt aber noch einen Korridor, wo man sagt, der darf nicht irgendwie höher und niedriger sein als gewisse Grenzwerte. Und das soll aber zunehmend dann auch nach dem deutschen System breitere Korridore geben, beziehungsweise Korridore werden dann auch aufgehoben irgendwann, wo man sagt, und dann bestimmt der Markt eben, wie teuer das Brennen oder Verbrennen von fossiler Energie ist. Jetzt haben wir das EU-System. Das EU-System wurde jetzt gerade nochmal zurückgestellt. Das wird irgendwann das deutsche System übernehmen und dann praktisch da seine eigenen Akzente setzen. Das ist aber noch in der Abstimmung. Und das ist jetzt halt so ein bisschen wieder so ein Punkt, wo man sagt, aha, jetzt haben wir also ein deutsches System und wir haben irgendwann ein EU-System und das wurde jetzt nochmal zurückgestellt. Wer weiß, ob das EU-System überhaupt in der Form kommt oder ob das nicht am Ende noch ganz anders aussieht. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ach Mensch, das ist zwar grundsätzlich eine gute Idee gewesen, aber jetzt haben wir hier Kuddelmuddel und jetzt ist es natürlich wieder verunsichernd für Einzelne, die sagen, kann ich mich darauf jetzt verlassen oder wird es am Ende vielleicht gar keine CO2-Steuer geben, die wird vielleicht wieder abgeschafft und dann muss ich vielleicht auch gar nicht investieren. Also das ist natürlich dann schwierig und auch verunsichernd für den Einzelnen. Und solche Schwenke hatten wir schon ein paar Mal. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz dieses Jahr gute Ergebnisse erzielen werden, wo man sagt, das ist jetzt eine gute Umsetzung von der EU-Gesetzgebung. Das wird sich aber noch zeigen müssen ein bisschen.
Also Planbarkeit ist dann natürlich in dem Sinne wichtig. Wie wird sich denn dieser CO2-Preis denn entwickeln, deiner Ansicht nach? Weil letzten Endes müsste ja eigentlich, wenn ich die Bereitschaft zu Klimaschutz voraussetze und auch die technologischen Optionen, so wie du sie vorhin beschrieben hast, plus einer entsprechenden Einsparung, die ich dadurch erziele, da müsste es ja fast schon ohne diesen CO2-Handel gehen. Oder sagst du, nee, wir brauchen auch dieses Preissignal tatsächlich, diesen Kostenfaktor, der muss schon auch eine Rolle spielen.
Ach, das ist auch wieder so eine große Frage. Ich probiere mal, der nachzukommen. Also im Endeffekt gibt es ja eigentlich, wie du sagst, viele Anreize, die darauf einzahlen, dass man versucht, in einer gewissen Weise Energie zu verbrauchen und nicht in einer anderen. Also da gibt es einmal natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt, wo man sagt, das ist für nachkommende Generationen einfach nicht so günstig, wenn sich das Klima verändert. Jetzt kann man sagen, das ist aber für mich nicht so spürbar. Das ist, glaube ich, nicht so der Hauptpunkt für viele. Dann kann man sagen, dass irgendwie die Heizkosten vielleicht in einer gewissen anderen Form günstiger werden, weil man zum Beispiel sagt, nehmen wir mal an, das gibt es ja Simulationen, dass durch jetzt den Iran-Krieg einfach Energiepreise zum gewissen Grad eine Zeit lang einfach höher bleiben und damit ist eben halt dann auch Energieverbrauchen halt einfach teurer und das ist für die Leute, die im Ende irgendwie halt diese Energie, die jetzt durch den Iran-Krieg halt beeinflusst wird, irgendwie halt so Öl und Gas, das ist für die dann einfach jetzt teurer. Und dann sagt man halt, okay, wenn ich jetzt halt einen Energiemix hätte, der irgendwie davon weniger verbraucht, dann ist es für mich natürlich günstiger. Dann bin ich auch vielleicht gegen diese geopolitischen Risiken ein bisschen immuner. Aber das ist natürlich auch schon wieder eine abstrakte Kette von könnte sein, weiß ich nicht. Und CO2-Preis ist natürlich sehr konkret, wo man sagt, okay, den gibt's. Und das ist jetzt etwas, was mir auch gesetzlich vorgegeben wird. Und vielleicht gibt es am Ende sogar weniger Zertifikate als heute. Das heißt, der Preis wird dann sehr viel teurer, weil eben jede Einheit Öl und Gas dann halt eben einfach damit belegt wird. Ich glaube, mir schöner wäre es, wenn man sowas nicht bräuchte. Es ist immer schöner, wenn man eben Leute auch nicht so schubsen und schieben muss. Aber es ist die Frage, ob man dann eben auch dieses Thema in die Köpfe reinkriegt. Weil sonst würden vielleicht manche sagen, ach Gott, können sich meine Enkel drum kümmern, wenn die das Haus erben oder so, ne? Dann ist das vielleicht auch noch eine Lösung, aber ich glaube, dann kriegt man diese Bewegung nicht rein. Und das ist natürlich immer wieder ein Punkt. In der Volkswirtschaft sagt man ja, wo regelt der Markt sich selbst und wo muss eben noch irgendwie nachgeholfen werden, damit der Markt funktioniert. Und das ist, glaube ich, so ein Grenzfall, wo man sagt, ein Teil davon regelt sich selbst und ein Teil davon eben nicht. Und da glaube ich, das ist schon okay, dass es eine CO2-Steuer gibt, grundsätzlich.
Ja, ich glaube, am Ende ist es natürlich auch wichtig, dass gerade größere Konzerne, die müssen ja mit irgendwelchen Maßgaben auch rechnen. Und wenn die natürlich so einen Kostenfaktor mit reinnehmen, dann ist es schon gleich eine Steuerungswirkung an der Stelle. Natürlich, da merkt man es, glaube ich, ganz besonders. Mhm. Die Frage wäre nämlich tatsächlich, der Einfamilienhausbesitzer, muss der tatsächlich selber Zertifikate kaufen oder wie funktioniert das dann?
Nee, so jetzt nach meinem Verständnis muss der kriegt ja die Rechnung gestellt vom Versorger und muss die halt bezahlen. Und das ist für ihn halt erstmal eine Veränderung, wo er dann merkt auch, und da gibt es jetzt neue Positionen, die von Jahr zu Jahr teurer werden und das ist natürlich ungünstig. Da muss man sich fragen, wie teuer werden die in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren? Und ich würde vielleicht auch noch gerne eine Sache betonen, das ist gar nicht so, dass man jetzt hier einen deutschen Sonderweg hat mit der CO2-Steuer, sondern es gibt ja, glaube ich, gefühlt, ich habe es mal gelesen, ich glaube, das waren irgendwie sowas wie 27 verschiedene CO2-Steuerungssysteme auf der Welt. Und die gehen alle in eine ähnliche Richtung. Also das ist auch ein Instrument, das ist jetzt nicht irgendwie hier herbeifabuliert worden, sondern das ist etwas, was eben auch relativ Mainstream ist in der Wirtschaft. Ne?
Aber wie du sagst, das ist ja für den Einzelnen dann eigentlich kein Aufwand. Der muss jetzt nicht sich anmelden, irgendwo irgendwas handeln. Das klingt ja so, als würde es sehr kompliziert werden. Das machen ja dann die professionelleren Anbieter dann für ihn sozusagen.
Ja.
Genau. Das ist auch nochmal wichtig, weil da sind wir nämlich in der Situation des Einzelnen und da haben wir da so dieses Spannungsfeld, dass wir in Deutschland eine Wohnungsnot haben.
Total.
Es fehlen Wohnungen, Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum fehlt. Und jetzt kommt eben der Auftrag, die Energieversorgung, / die Wärme und Energieversorgung umzustellen. Also auch neue Kosten sozusagen. Wie löst ihr dieses Spannungsfeld auf?
Also grundsätzlich haben wir natürlich ein Beratungsmandat auch, dass wir praktisch da unsere Meinung, unsere Empfehlung reingeben. Im Endeffekt sind wir aber einfach von den Zielen des Investors auch getrieben. Das heißt, manche Investoren sagen ganz klar, wir haben hier eine klare Trennung. Wir wollen den Mieter, wir haben einen Auftrag, das für den Mieter so stabil wie möglich zu gestalten. Und deswegen ist das eben auch für uns dann ein No-Go, eine Miete anzupassen. Das könnte man ja machen, dass man eben einen Teil der Modernisierungskosten auch in der Miete dann irgendwie halt praktisch am Ende landen lässt. Und es gibt andere Investoren, je nachdem auch in welchem Standort man ist, die sagen dann, okay, das gibt jetzt hier eine Konstellation, hatten wir zum Beispiel mal jetzt in Charlottenburg, irgendwie in Berlin, wo man sagt, da ist das okay. Da kann man sagen, dass das erstmal spart der Mieter am Ende auch ein bisschen wieder an CO2-Steuer, an irgendwie Wärme, die er halt praktisch sonst bei mir heizen müsste. Und außerdem ist es okay bei der Klientel, die da teilweise dann auch, ist ja in Berlin ein Phänomen, in großen Wohnungen sitzt manchmal und dafür gar nicht groß viel Miete zahlt, wo man sagt, das ist okay, das ist sozialverträglich, da auch einen Teil eben einfach über die Miete abzubilden. Und das ist ja wieder ein bisschen die Frage, wer trägt die Entwicklung der Gesellschaft? Das ist ja eigentlich bei ganz vielen politischen Themen die Frage. Und da muss man eigentlich eine faire Lösung finden, weil was eben auch nicht geht, und das habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch auf einer Messe mit einem hochrangigen Banker besprochen, der meinte, ja, man kann eben nicht, es gibt ja ESG als Schlagwort, das E ist für Umwelt, das S für Sozial und das G für halt gute Unternehmensführung, also Governance. Man kann eben nicht einfach sagen, wir optimieren das E und das S geht uns in den Keller, weil das eben genau dieselbe Problematik hervorwirft, dass dann Leute eben benachteiligt werden und dann eben eine Unzufriedenheit herrscht und das ganze System wird destabilisiert. Da muss man eben schon auch gucken, welche Verantwortung hat man als Eigentümer, auch als Dienstleister. Da versuchen wir einen fairen Weg zu gehen, aber sind natürlich immer auch irgendwie mandatiert von jemandem, der da halt klare Vorstellungen hat. Ne?
Ja. Wie ist es denn, wenn ihr so einen Kunden dann habt und er hat eben eine bestimmte eigene Kundenstruktur, nach deren Präferenzen er sich richtet? Welche weiteren Themen spielen denn eine Rolle? Also sprich Material etc., Lieferengpässe. Also welche kritischen Erfolgsfaktoren müsst ihr mit ihm noch besprechen, außer die Präferenzen der Kunden?
Ich würde die Frage vielleicht am Anfang für den ersten Teil erstmal umformulieren ein bisschen. Was können wir selbst denn tun, unabhängig davon, dass wir irgendwas herstellen, was anscheinend sinnvoll ist und was können wir selbst denn sagen, was können wir daran, was ist unser Beitrag?
Ja.
Und wir arbeiten eben ganz stark an dem Prozess und das ist nämlich ganz wichtig, dass wir hier, und das kann es für serielle Bauen genauso gelten, also wie gesagt, ich bin ein Freund von unserem Wettbewerb, man muss das, was man tut, den Beitrag, den man da leistet, den muss man so wiederholbar wie möglich machen und so standardisiert wie möglich und so billig wie möglich und so schnell wie möglich. Und das ist, wenn man das hinkriegt, dann ist das ein enormer Hebel, dass man eben halt ein definiertes Geschäftsmodell hat, was irgendwie in einer gewissen Wiederholbarkeit abläuft und damit eben auch Tempo und halt irgendwie auch Breite irgendwie ermöglicht. Das ist, glaube ich, das eine. Was bringen wir da rein? Zum Zweiten ist tatsächlich eine Frage irgendwie logischerweise die Gesetzgebung, aber auch irgendwie welche, du hast irgendwie jetzt auch andere Rahmenbedingungen genannt. Welche Materialien gibt es? Das ist zum Beispiel, wenn man Wärmepumpen nimmt, die importieren auch teilweise Bestandteile aus Asien. Da ist man abhängig von Umständen, die da bestehen. Dann manche Dämmstoffe basieren auf fossilen Rohstoffen. Da muss man auch sagen, okay, ist das dann sinnvoll, dass man da irgendwie enorm die Produktion rauffährt? Da sagen wir wollen halt Dämmstoffe produzieren und nutzen, die halt irgendwie auch selbst irgendwie halt klimaneutral sind. Und das ist eine relativ komplexe Gemengelage. Dann ist die Frage der Förderung logischerweise. Jetzt haben wir eine relativ starke Förderungssicherheit bis 2029 in Deutschland. Das ist die Frage, ob das eben darüber hinaus verlängert wird, weil ansonsten würde das gleich wieder ein bisschen bremsen. Und natürlich ist die Mietgesetzgebung und die das Ganze, wie man halt praktisch Mietverträge gestaltet, was möglich ist, was umlegbar ist und wer sich welche Kosten teilt, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Also ich glaube, wir haben am Ende Engpässe, mein Bauchgefühl, ich glaube, wir werden nicht fertig werden bis 2045. Das sagen auch viele jetzt, natürlich ohne Namen zu nennen, aber viele städtische Gesellschaften, dass sie sagen, sie haben halt einen wahnsinnig großen Auftrag und haben auch da sogar Kapitalmittel, die sie zur Verfügung gestellt kriegen. Und trotzdem ist es ihnen nicht möglich, erstmal mit den eigenen Leuten schon gar nicht, weil das eine viel zu große Aufgabe ist, aber selbst mit den verfügbaren Kapazitäten am Markt, da schnell voranzukommen. Das ist eben, ich glaube, am Ende werden wir, ich glaube, es sind sowas wie 22 Millionen Gebäude in Deutschland. Und wenn man jetzt mal sagt, das ist Gewerbe und Wohnen, dann müssten wir über 1 Million Gebäude pro Jahr fertig machen. Hm. Das ist ja absurd. Also das ist ja gar nicht machbar. Und ich glaube, das wird sich irgendwann zeigen und dann muss man gucken, was das heißt eben. Und hoffentlich hat man dann bis dahin Meilen gemacht, also hat nicht abgewartet, sondern hat ja schon eine ganze Menge bewirkt, weil der Haufen wird nach hinten hin natürlich immer schwieriger zu lösen.
Ja, aber dann ist ja genau der Punkt, den du sagst, der wirtschaftliche Beitrag oder des privaten Sektors, in dem du jetzt ja auch unterwegs bist, schon eben sich zu überlegen, wie kann ich das möglichst gut und möglichst schnell und möglichst standardisiert. Tatsächlich ist das große Geschäftsmodell dann da. Die anderen Faktoren kann ich nicht beeinflussen. Und der Kunde sagt, ich will davon eigentlich gar nicht so etwas wissen. Ja, ich will eigentlich eine Lösung haben und nicht jetzt 5 Probleme.
Total, ja. Genau, und damals, jetzt hat vorhin schon mal gesagt, ganz wichtig ist, dass man eben nicht versucht, alles perfekt zu machen, sondern dass man eben sagt, wir müssen halt vorankommen, pragmatisch sein, Dinge machen, die funktionieren und nicht zu sehr perfektionistisch sein. Und das wäre auch, glaube ich, wichtig, wenn man da ein bisschen Ermessensspielräume sich behalten kann, auch gesetzlich, dass man sagt, okay, versucht irgendwie halt gewisse Dinge herzustellen und dass man nicht sagt, ihr müsst alle perfekt sein am Ende. Das, glaube ich, schreckt auch Leute ab, dass sie sagen, Gott, irgendwie, ich muss jetzt 100% erreichen. Und das gibt's ja auch mit der Gesetzgebung, die jetzt gerade dieses Jahr auch scharf geschaltet wird, irgendwie mit der EU-Gebäuderichtlinie, wo man sagt, ihr müsst halt einen gewissen Teil bis 2030 schaffen, ihr müsst einen gewissen Teil bis 2035 schaffen. Und davon muss eben ein großer Teil aus dem schlechtesten Teil des Gebäudebestandes kommen. Aber es gibt da ja keine harten Vorgaben auf EU-Ebene, dass man sagt, ihr müsst alle schlechten Gebäude irgendwie halt anfassen oder so. Das finde ich schon mal ganz gut, muss ich sagen, dass man da sagt, okay, man kann da Akzente setzen und so soll es eigentlich auf dem Niveau, glaube ich, bleiben, finde ich.
Diese Leitplanken braucht man aber auf jeden Fall. Genau. Das denke ich auch. Ich kenne die Richtlinie da auch ganz gut tatsächlich. Ja. Und das halte ich auch für einen Vorteil, weil dann kann sich ja auch ein Markt entwickeln.
Ja, genau.
Und da sind wir jetzt bei dem Thema Markt nochmal und die Rolle der Digitalisierung und so ein bisschen das strategische Ausblick, weil wir langsam auch zum Ende kommen müssen. Aber dann tatsächlich noch welche in diesem Markt, welche Rolle spielt die Digitalisierung bei eurer täglichen Aufgabe und was müsst ihr dafür tun? Welchen Aufwand habt ihr, um diese Lösungen dem Kunden verfügbar zu machen?
Ah, das ist eine super Frage. Also gerade weil ich war jetzt ja ein Jahr am MIT und habe da eben auch Digitalisierung und digitale Transformation gelernt und mir das. Also hatte ich vorher schon beruflich damit 10 Jahre zu tun, aber jetzt den neuesten Twist aus US-Sicht da zu lernen, das war super. Also erstmal die erste Frage vom Status quo aus gesehen, und das kann sich eigentlich keiner leisten, vom Status quo aus nachzudenken. Vom Status quo aus gesehen machen wir, glaube ich, in der Branche einen guten Job. Da haben wir die Leute, die es machen, die simulieren halt irgendwie in 3D halt die Gebäudehülle. Da sind wir auch als Architekturbüro schon lange, also mit unserer Schwester unterwegs gewesen. Und dann muss man eben gucken, wirklich verstehen, wo geht hier welche Energie raus, irgendwie, das kann man abbilden, damit man auch dann kommunizieren kann. Für den Eigentümer ist es ja sonst nicht nachvollziehbar, was eigentlich im Gebäude passiert, dass man sagt, guck, das ist das Problem, deine Fenster und deine Fassade, 57% des Problems. Und dann sagt man erstmal, oh Gott, das hätte ich nie gedacht, das ist ja riesig. Und dann kann man darüber halt sprechen, was das heißt. Und dann sagt man schon mal, okay, Fassade und Fenster muss ein Teil der Lösung sein. Das, glaube ich, damit der Status quo heute. Der richtig interessante Twist kommt, wenn man überlegt, was wird Technologie in den nächsten Jahren können? Und da gab es jetzt Anfang des Jahres, Anfang März, glaube ich, eine Studie von Anthropic. Und die hat mir sich ganz verschiedene Branchen angeguckt und hat gesagt, auf dem heutigen Stand der Technik, wie viel der Tätigkeiten, die in dieser Branche in Summe gemacht werden, könnten wir doppelt so schnell oder noch schneller mit der heutigen KI schon machen. Und da haben die, das ist mir tatsächlich hochinteressant, das hieß mir im Labor Market Impact, glaube ich so, also mit den Schlagworten findet man die Studie. Dann haben die gesagt, Architektur ist mit dem heutigen Stand der Technik mal losgelöst von rechtlichen Hürden oder kommerziellen Produkten oder kulturellen Erschwernissen zu 85% mit der KI erbringbar. 85%. Was ist davon faktisch schon erbracht? 5%. Und das ist halt irgendwie, das ist ein Riesenschocker, also für Architektur- und Ingenieurswissenschaften. Wenn man jetzt die Basis dieser Studie nicht anzweifelt, dann heißt das nämlich, dass wir zukünftig ganz anders arbeiten. Jetzt gab es in der FAZ einen Artikel von einem New Yorker Architekten und der hat gesagt, irgendwie, was wird KI mit Architektur machen? Und hat gesagt, was sie jetzt schon machen und auch wie sich das verändern wird. Ja. Und hat genau denselben Pfad skizziert und hat gesagt, wir machen jetzt schon ganz viel. Man wird eben dann Architektur besprechen, dass man sagt, ich brauche irgendwie also für den Lichteinfall ein optimiertes Modell oder ich brauche halt ein Modell, was irgendwie die Flächeneffizienz maximiert. Und dann kriegt man dafür ganz verschiedene Varianten und dann sagen die, erstmal lassen sie sich das ausgeben und am Ende machen sie was, das nennen sie Reverse Engineering und sagen, okay, und was davon können wir dann irgendwie wie, mit welchen Details herstellen? Und dann gehen die halt wirklich in die Umsetzung auf Basis von dem, was die KI vorgeschlagen hat, mit so irgendwie groben Rahmenparametern. Und jetzt noch zwei Sätze zu dem Thema. Manche sagen dann, das ist keine Architektur mehr, weil das ja nicht mehr individuell ist. Die KI hat da irgendwelche Massedaten und sagt, okay, ich generiere Masselösungen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zu unserem Thema. Masselösung ist bei unserem Feld genau das, was wir brauchen.
Genau das
wir
richtig,
brauchen ja. Masselösung. Uns ist es komplett egal, ob die irgendwie die Art, wie wir eine Fassade innen aufbauen oder wie wir Fenster irgendwie montieren oder ähnliche Dinge, ob das jetzt irgendwie individuell zum ersten Mal so war, das wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass es zum hunderttausendsten Mal so ist. Und wenn man das irgendwie weiß, dass man das in eine KI reinbringen kann, dann ist die Frage, wie generiert man das Wissen? Und damit haben wir schon angefangen. Wie generiert man das Wissen, dass irgendwie eine KI sowas halt bearbeiten kann? Und dann wird's richtig spannend, weil ich glaube, dann haben wir die nächsten 5 bis 10 Jahre unglaubliche Veränderungen. Und wir planen auch fest, eben von diesen Veränderungen ein wichtiger Teil zu werden, weil wir halt da einfach Riesenpotenziale sehen. Also von da aus, Digitalisierung heute ist gut. Ich glaube, da kann man gute Sachen machen. Mhm. Wenn man wirklich mal sagt, das wird sich in 5 bis 10 Jahren massiv weiterentwickeln, da kann man gigantisch ganz andere Sachen machen. Ich glaube, die Prozesse laufen auch dann ganz anders.
Super spannend. Letzten Endes ist es ja auch so, wie wenn ich einen Text mir von der KI aus generieren lasse, habe ich ein ganz anderes Bild, auf dem ich arbeiten kann und meine Fantasie sozusagen oder meine Kreativität darauf loslasse. Das wird bei euch dann ähnlich sein sozusagen. Also der Gedankenraum erweitert sich dadurch massiv und wenn dann noch dieses Standardisierungspotenzial da ist.
Klingt,
jetzt sagst du, du warst beim MIT in den USA und hast dir das angeguckt. Da wird es vielleicht noch 3 andere geben, die das auch machen, so wie du, aber der Rest ist darauf angewiesen, dass er das irgendwie in einer handhabbaren Form in sein Unternehmen reinbringt. Was sind da die Hürden? Wie siehst du da die Entwicklungen in Deutschland?
Also ich habe daraus aus dem Jahr viel mitgenommen, aber ich habe aber auch tatsächlich in 2 Unternehmen schon jahrelang digitale Transformation betrieben. Und ganz allgemein, das ist auch empirisch belegt, es gibt 7 Faktoren, an denen digitale Transformation immer wieder scheitert. Und zwar nicht irgendwie 20%, sondern 70-80% aller Initiativen. Die sterben an denselben 7 Faktoren. Und ich bin jetzt gerade dabei, in einem Verband, im Immobilienverband in Deutschland, eine Initiative zu leiten, die eben für diese 7 Faktoren Standardlösungen anbietet, wie man halt, worauf man achten muss, dass man da Erfolg hat. Und da habe ich für jeden dieser 7 Faktoren eine Fachfirma geholt, also für Prozesse eine Prozessfirma, für Daten eine Datenfirma, für Kultur eine Kulturfirma, für Personal eine Personalfirma. Und wir metern gerade eine Richtlinie, die bringen wir jetzt im Oktober raus, halt durch, die sagt, für jeden dieser 7 Faktoren haben wir dann auf 200 Seiten eben dargelegt, wie man damit umgehen muss. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, weil die meisten Leute sagen, das ist ein Technologiethema. Ich hole mir jetzt ein SAP und dann bin ich digital. Und wenn SAP jetzt KI anbietet, habe ich auch noch KI an Bord, super. Aber dass das eben nicht funktioniert, dass eben die Prozesse dazu passen müssen, dass irgendwie Veränderungen meistens auch nicht durchgehalten werden, dass irgendwie halt die Menschen dann mehr wissen müssen als vorher, vielleicht auch andere Sachen können müssen, das ist eben meistens halt nicht so im Fokus. Und wir können das sogar richtig messen, welches Unternehmen wie weit ist, weil wir haben auch einen Fragebogen entwickelt und zwar keinen mit 1-5, was denkst du, sondern 1-5 und jede der Stufen für jede Frage ist definiert, um es den Leuten unmöglich zu machen, sich falsch einzuschätzen, wie reif sie schon sind. Weil Menschen sind ja oft dazu neigen dazu zu sagen, ja, nee, ich bin total gut drin. Das ist ja so ein bisschen so dieser Selbstbestätigungseffekt. Wenn man sich selbst gut findet, dann sagt man, bin ich in Digitalisierung bestimmt auch gut. Und das versuchen wir halt ein bisschen auf eine Nulllinie zu bringen und dann allen eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, womit komme ich am schnellsten voran? Und das müsste man, glaube ich, hier auch machen.
Ja, womit kommen wir am schnellsten voran? Wir sind super schnell vorangekommen heute in dem Podcast und wir müssen leider zum Ende kommen aus Zeitgründen, aber du hast jetzt ein paar Themen angesprochen. Ein strategischer Ausblick war auch schon ein Stück weit dabei. Es gibt in diesem Podcast erstens die Möglichkeiten oder der Literaturlinks, die du gesagt hast, sofern sie öffentlich sind, werden wir in den Shownotes verlinken, hier auch im Podcast, sodass man das auch nachlesen kann. Und es gibt die gute Tradition, dass dieser Lesetipp, den wir hier geben, dass du da auch neben diesen zwei Titeln, die du schon genannt hast, vielleicht noch einen dritten weiteren unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst. Gibt es was, was sie in diesem Thema wissen sollten, lesen sollten?
Da habe ich, glaube ich, eine Standardantwort und eine kreative Antwort. Die Standardantwort, also erstmal muss man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Da gibt es den DENA-Gebäudereport, wo man sagt, da ist halt, das gibt die Grundlage für unser Business und für das, was eben in Deutschland da passiert. Aber jetzt, wenn man sich überlegt, wie kriege ich Veränderungen durch, irgendwie im eigenen Unternehmen oder auch in der Gesellschaft oder so, da finde ich sehr gut von einem amerikanischen Soziologen, der heißt Damon Chantola, der hat ein Buch geschrieben, ich weiß leider nicht, ob es auf Deutsch auch existiert, How Behavior Spreads, also wie breitet sich Verhalten aus, das ist genial. Das ist richtig gut, weil er nämlich da genau beschreibt, unter welchen Umständen Menschen auch sich wohlfühlen damit, irgendwie ihr Verhalten anzupassen. Und dass es eben nicht ihre Ausgangsposition ist, dass sie sagen, oh toll, Veränderung, sondern dass man eben da versuchen muss, irgendwie das positiv zu beeinflussen durch gute Vorbilder, durch Beispiele, durch Leute, denen sie vertrauen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Man kriegt hier oft nämlich Sachen vorgesetzt von Menschen, denen man eigentlich nicht vertraut. Wir haben eine große Politikskepsis in Deutschland. Und wenn man aber das halt weiß, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Hebel für alle Arten von Transformationen, auch für energetische Sanierung.
Super. Das werden wir auch verlinken und vielen Dank. Jetzt habe ich auch einen neuen Lesetipp auf jeden Fall. Das kann ich auch nicht. Wo werden wir dich und Ensa in der Zukunft denn sehen? Wo tretet ihr auf? Gibt es irgendwo, wo man messen, wo ihr unterwegs seid? Wie tritt man mit euch in Kontakt, wenn man das möchte?
Wir sind auf eigentlich allen Immobilienmessen vertreten. Ansonsten aber auch irgendwie auf LinkedIn erreichbar. Wir sind halt irgendwie, also eigentlich auch auf Webseiten findbar. Ja. Von da aus. Und wir würden uns total freuen, nicht nur jetzt über Austausch mit potenziellen Kunden, sondern auch mit Mitstreitern, weil ich finde halt Wettbewerb da gut. Wir schaffen das nur gemeinsam. Und wir haben auch schon teilweise mit irgendwie manchen Wettbewerben angefangen, halt irgendwie Kooperationen zu bilden. Das ist wirklich ein Teil der Zukunft. Und wenn da jemand mit uns sich austauschen will, total gerne.
Christoph, hat super viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ciao.
Vielen Dank, Uli. Ciao.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.